Im Blick auf die Predigt möchte ich gerne einen Text lesen. In der Predigt geht es, ich sage schon mal den Titel, Genügsamkeit macht reich. Und wer gerne mitlesen mag, Matthäus 6, Verse 19 bis 34. Da sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit gekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug.
Ja, liebe Geschwister, und so wollen wir es tun. Erzählen von der Größe Gottes, der so vollkommen ist und wunderbar und nicht zu vergleichen mit irgendetwas oder irgendjemandem. Ja, heute Morgen wollen wir uns erneut daran erinnern, wie reich uns unser Gott beschenkt hat. Und das nicht nur im vergangenen Jahr. So kommen alle guten Gaben von unserem Schöpfer, der einzigartig, unvergleichlich und anbetungswürdig ist. Dem lebendigen Gott haben wir alles zu verdanken. Wie reich sind wir deshalb, wenn wir sein größtes Geschenk annehmen können in seinem Sohn Jesus Christus, der für uns auf Golgatha starb? Und haben wir in ihm nicht alles, was wir zum Leben brauchen? Ich meine das, was man wirklich zum Leben braucht und nicht das, was wir meinen, unbedingt haben zu müssen. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Soweit Römer 8, Vers 32. Darauf kommt es doch an. Er schenkte sich uns selbst und dadurch haben wir einen unermesslichen Reichtum und genug für ein erfülltes Leben, wenn wir es annehmen können. Ja, mehr noch, durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir erst ein Leben, das sich zu leben lohnt und welches seinen Namen, sprich das, den Namen Leben überhaupt verdient. Er hat uns so reich gemacht, mit Gutem überschüttet. Alle, die ihm vertrauen, dürfen Gottes Kinder sein, heißt es in einem Lied. Und das stimmt. Alle, die sich vertrauensvoll zu Gott wenden und Christus als einzigen Herrn und Heiland annehmen, haben ein sicheres Fundament, auf das man sein Glaubenshaus bauen kann und auch bauen sollte, auf das man sein Leben bauen kann. Auch und gerade, wenn der Gabentisch wieder reich gedeckt ist und wir gemeinsam Erntedank feiern wollen oder uns daran erinnern wollen, So haben wir ja nicht nur einmal im Jahr die Gelegenheit und allen Grund dazu, Gott Danke zu sagen für den Wohlstand, den er uns gegeben hat, sondern vor allen Dingen, dass seine Gnade, und wir haben schon ein paar Lieder davon gesungen, überreich ist und wir sie im vollen Umfang genießen dürfen. Denn Gottes Gnade ist es, die uns trägt und hält. Selbst wenn es uns mal nicht gut gehen sollte, und an ihr, an Gottes Gnade, haben wir genug. Uns geht es doch zumeist sehr gut und wir jammern da eher auf sehr hohem Niveau. Dabei haben wir überhaupt keinen Grund zu meckern. Wie vielen auf der Welt und gerade auch von unseren Glaubensgeschwistern geht es da bei Weitem um einiges schlechter, die wirklich nicht einmal das Nötigste zum Leben haben. Doch wir wollen nicht nur auf das Materielle schauen, wo wir zunehmend in einer Zeit leben, wo gerade Christen unter Verfolgung leiden müssen. Und wenn wir denken, das ist alles sehr weit weg und betrifft uns vielleicht nicht, so sollen wir gewarnt sein, dass die Verfolgung der Christen hier auch kommen kann und ich denke, auch kommen wird. Doch weil es uns noch verhältnismäßig gut geht, dürfen wir nicht von der Not des anderen wegsehen. Und das Wenigste, was wir tun können, und das ist viel, vielleicht mehr als wir meinen oder erwarten, ist beten und für die Geschwister im Gebet vor Gott einstehen. Darin wird unsere Liebe lebendig und damit halten wir das Gebot, das uns der Herr Jesus aufgetragen hat. An der Liebe zu und untereinander sollen echte Nachfolger Christi erkannt werden. Denn Christi Gnade ist es auch, die uns als seinen Leib miteinander verbindet. So wie das Brot da, so unterschiedlich es auch sein mag, gehören alle irgendwie zusammen. Im Herrn und durch seinen Heiligen Geist sind wir vereint, auch wenn wir räumlich voneinander getrennt sind. Und das jüngste Beispiel ist unsere liebe Raisa, die wir schmerzlich vermissen, und sie uns. Und doch gehören wir in Christo zusammen. Zum Glück machen es uns die Möglichkeiten der sogenannten globalen Kommunikation es heute viel leichter, jemanden zu erreichen. Doch unabhängig davon ist es viel, viel wichtiger, in Jesus Christus vereint zu sein und in ihm den gemeinsamen Glaubensinhalt und Lebensmittelpunkt zu haben. Als seine Kinder wissen wir uns von seiner Gnade getragen, wie auf Adlerflügeln, so ein Begriff aus einem alten Lied. Aber ein schöner Vergleich. Getragen auf Adlerflügeln, egal wo wir uns gerade aufhalten. So kennen wir ja das Wort, das an Paulus erging und wir es sehr gerne für uns auch zitieren und in Anspruch nehmen. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. 2. Korinther 12, Vers 9. So dürfen wir natürlich Christi Gnade vollständig für uns annehmen, denn schwach sind wir alle, oder? In Christus können wir aber aus jedem Glaubenskampf gestärkt hervorgehen, denn er sorgt dafür, dass wir nicht zu Schanden werden, die an ihn glauben, und er wird dafür sorgen, dass wir das Ziel erreichen. Heute Morgen wollen wir in diesem Zusammenhang gezielt unseren Blick auf ein etwas ernsteres Thema lenken, welches uns neu bewusst machen soll oder werden lässt, in welcher Gefahr jemand steht, der sich nicht allein auf die Gnade Christi und allem, was damit zusammenhängt, verlässt, sondern sich sein eigenes Evangelium zusammenschustert. Gemeint sind die, welche nicht allein Christus und das Evangelium des Christus lieben, sondern nach weltlichen Dingen streben oder dem sogar verfallen, weil sie es nicht gewohnt sind, auf die gesunde Lehre, sagt die Bibel dazu, die durch Gottes Wort kommt, zu hören und dann bereit sind, Christus ohne Kompromisse zu folgen. Dass dies nicht nur ein Thema unserer Tage ist, vielleicht aber noch mehr als früher, sondern schon Paulus davor warnte, wird deutlich durch den Text, den wir jetzt auch gemeinsam betrachten wollen. Wir erkennen also, was der Prediger schon sagte, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und wir lesen dazu 1. Timotheus 6, die Verse 3 bis 10. 1. Timotheus 6, 3 bis 10. Wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Soweit der Text. Worum geht es hier in unserem Text? Und dazu wollen wir einige Punkte herausstellen, die Paulus anspricht. Und so ist der erste Punkt: Es geht um falsche Lehre und falsche Lehrer. Als Paulus diesen Brief an Timotheus schrieb, musste er seinen jungen Bruder vor falschen Lehren und Lehrern warnen, die sich gerade in der Gemeinde zu Ephesus stark ausbreiten wollten. Zu Beginn Paulus schon den Brief damit, dass Timotheus diesen gewissen Leuten, wie er sie bezeichnet, Einhalt gebieten soll. 1. Timotheus 1, 3 und 4. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Wir werden nachher nochmal auf diesen Text zurückkommen. So ist natürlich klar, dass da, wo sich falsche Lehrer aufhalten, auch die Lehre falsch sein muss, wenn nicht Christus allein der Mittelpunkt der Verkündigung ist. Denn es geht nicht darum, das Drumherum wie das Gesetz oder Ähnliches zu betonen, denn wir sind nicht mehr unter Gesetz, wenn wir an Christus glauben, sondern es geht um das reine Evangelium, die frohe Botschaft in Jesus, und die lautet: Christus ist für alle gestorben, Glaube daran und du wirst Leben finden. Es geht also hauptsächlich um die Erbauung im Glauben für die Geschwister, die sich unter Gottes Wort versammeln. Wo soll man denn sonst richtig gelehrt werden, wenn nicht in der Gemeinde Gottes, wo sich Glaubensgeschwister genau aus diesem Grund zusammenfinden? Darum treffen wir uns ja, um im Glauben auferbaut zu werden und für das Leben zugerüstet zu werden. Wir können in der Gemeinde Gottes lernen, wie wir uns verhalten sollen, nach außen und nach innen, so wie der Herr Jesus es uns vorgelebt hat. So sollen wir alle Nachahmer Christi sein und sein Evangelium mit unseren Worten und vor allen Dingen Taten verkünden. Und das führt uns dann zu dem zweiten Punkt, und eigentlich sind wir schon mittendrin, dem Vertrauen und Vertrautsein mit dem Wort Gottes oder eben als Gegenpart dazu der Abwendung von der reinen oder gesunden Lehre. Leider erleben wir auch heute wieder zunehmend viel Geschwätz, gerade in den Medien, wo nicht Christus verkündigt wird, wenn er überhaupt noch verkündigt wird, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht und oftmals nur das Gefühl betont wird. Das lässt für alle, die wachsam sind und bleiben, eigentlich schon vermuten, woher so viel Not und Elend kommt. Denn wenn der Mensch in seinem Gefühl nicht befriedigt wird, was hat dennoch Bestand im Leben und hält Stand dem Druck, den man vielleicht von außen bekommt oder auch von innen? Deshalb gibt es so viele, die krank sind und ausgebrannt, weil keine Basis und kein Fundament da ist, welches solch ein Zerrüttetsein aufhält. Der Mensch findet keine Ruhe und so steht ihm die Not bis zum Hals und das macht krank. Und ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, komm zu Jesus und du hast keine Not mehr oder du wärst nicht krank oder sonst was. Das wäre eine falsche Verkündigung. Vor der wollen wir ja gerade warnen. Nein, mit Jesus Christus bleibt dein Leben spannend. Vielleicht spannender, als du je vermutet hättest. Doch ist es der Herr persönlich, der dich trägt und sich deiner annimmt. Nur muss man sich auf ihn einlassen wollen. Dann weißt du, wo deine wirkliche Heimat ist und wo du letztlich hingehörst. Jeder, der etwas anderes verkündigt, ist nicht Diener Jesu und des Evangeliums, sondern tut sich selbst nur groß, polarisiert. Und damit treten Spannungen überhaupt erst auf, die meist eine Trennung zur Folge haben. Nicht umsonst stehen etliche Warnungen vor falschen Lehren und Lehrern in der Schrift, wie eine, wie wir eben gelesen haben. Lehrer, die sich nur um sich selber drehen und Kapital aus der Verkündigung schlagen wollen. Und wir kennen sie vielleicht, diese ernsten Warnungen auch aus anderen Briefen des Paulus. Ich möchte nochmal lesen, Römer 16, 17 und 18. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten, und wendet euch von ihnen ab. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. So besteht ja die Gefahr gerade darin, dass wo Gottes Wort und Werk nicht anhand der Schrift verkündet wird, sich auch Falsches einschleichen wird und deshalb vor falschen Lehren ausdrücklich gewarnt werden muss. Darum sollen wir ja auch alles anhand der Bibel prüfen. Alles prüfen, was uns vorgesetzt wird, ob es sich auch so verhält. Auch das, was ich heute Morgen sage. Und uns, die wir hier vorn stehen oder anderswo den Herrn bekennen, bewahre der Herr davor, dass wir uns nicht an der Schrift orientieren, denn auch daran werden wir gemessen werden. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Schreibt Paulus ebenfalls an Timotheus, 1. Timotheus 4, Vers 16. Wo finden wir denn heute noch die reine Lehre, die sich nur an dem Wort Gottes orientiert? Und dazu schenke uns der Herr, dass wir unterscheiden können zwischen guter und falscher Lehre, die sich in erster Linie am Leben desjenigen, der redet oder lehrt, festmachen lässt. So findet Paulus dann auch schärfere Worte im Philipperbrief, die uns aufhorchen lassen müssen. Philipper 3, 18. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Ist nicht vieles heute in eine sogenannte humane, also menschliche oder psychologische Schiene abgerutscht? Unser Gott ist kein Psychologe, sondern ein lebendiger und heiliger Herr, der in Christus all unsere Schuld getragen hat, der uns vergeben hat oder vergeben will aus lauter Güte und Barmherzigkeit. Und noch eins will er, dass die Menschen zu ihm finden und gerettet werden, dass sie seine Gnade annehmen. So hat die Verkündigung des Evangeliums niemals etwas materiell Gewinnbringendes, sondern führt in eine rechte Gottseligkeit, wenn einzig unser Antrieb das Seelenheil der Menschen ist und wir Christus und dem Evangelium dienen wollen. So ist der dritte Punkt die Gottseligkeit bzw. die rechte Gottesfurcht. Frömmigkeit ist kein Gewerbe, obwohl manche so tun, als könne man damit den großen Reibach machen. Was kann man aber gewinnen außer dem Heil in Christus? Ist das nicht genug? Materielles vergeht, wie der Jo gelesen hat, und irdische Reichtümer werden nur von Rost und Motten zerfressen. Doch wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln und gute Früchte bringen. Böse Früchte bringen die, die sich von Satan verführen lassen und von der Wahrheit abirren, indem sie nicht Gott und seinem Wort vertrauen. Und nochmals, Paulus hat auch für die, die sich gegenüber dem Worte Gottes auflehnen, sehr scharfe Worte. Denn es gibt viele aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht geziemt. Titus 1, 10 und 11. Da soll noch einmal einer sagen, Gottes Wort rede nicht Klartext, mitnichten. Denn Gottes Wort und Gott selbst ist die Wahrheit und will alle, die sich dem aussetzen, zur wahren Erkenntnis führen. Alle, die seine Gebote befolgen, und damit sind nicht unbedingt die 10 gemeint, sondern das Gebot der Liebe, in welchem alle anderen mit eingeschlossen sind. Jesus Christus ist Wahrheit, Weg und Leben. Nur wer Christus liebt, macht Gottes Anliegen auch zu seinem eigenen. Denn so befindet sich der gehorsame Diener unter dem Willen Gottes, der alle Menschen retten will. Und wie vorhin schon angekündigt, möchten wir nochmal drei Verse aus dem Auftakt des Timotheusbriefes hören. Die Verse 5 bis 7 aus 1. Timotheus 1. Das Endziel des Gebotes aber ist die Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützen Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Es geht also um die bedeutende Aufgabe, Liebe zu üben, Menschen unseren Herrn Jesus Christus zu bezeugen und seinen Glauben an Jesus konsequent zu leben. Dazu verhelfe uns Gott, dass wir ein gutes Gewissen haben vor aller Welt und dem Herrn in dem Zusammenhang bedingungslos vertrauen. Denn das Gegenteil führt uns weg vom guten Weg. Der Psalmist sagt, sein Wort ist meines Fußes Leuchte, doch ohne Licht rennt man in die Dunkelheit und verläuft sich. So können wir, wenn wir Gott nicht trauen, alle vorigen Punkte in den nächsten mit einbinden. Dieser macht dann auch dementsprechend traurig. So warnt Paulus weiter in seinem Brief davor, sich der Welt zu öffnen. Es geht um weltliche Begierden wie Machtstreben, Gewinnsucht, Geldliebe. Die Geldgier, die wir heute quasi an jeder Ecke sehen können, ist mit das schlimmste Einfalltor für Satan. Denn Geld öffnet letztlich Tor und Tür zu manch anderer Verlockung, die uns von Gott trennt. Und wir wissen ja, dass alles, was uns von Gott trennt, Sünde ist. So ist der bewusste und ordentliche Umgang auch mit Geld, überhaupt mit materiellen Mitteln, enorm wichtig für ein vorbildliches Glaubensleben. Wenn wir davon ausgehen, oder wenn ich davon ausgehe, dass mein Besitz nicht mein Besitz ist, sondern alles meinem Gott gehört, so muss ich auch in dieser Hinsicht oder darf mir in dieser Hinsicht ein Vorbild an dem Herrn Jesus nehmen. Dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Der falsche Umgang mit finanziellen und materiellen Dingen hat schon so manchen ins Verderben geführt und ihren Glauben, sofern vorhanden, erstickt. Jesus redet selbst davon in dem Gleichnis, welches wir alle kennen, von dem Sämann. Nicht dem Sämann, sondern dem Sämann, der das gute Wort Gottes ausstreute. Lukas 8, Vers 14. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, das Wort gehört haben. Aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Die Gier nach Geld, Macht und Reichtum führt in mancherlei Versuchung, Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Untergang. Sie wird bezeichnet als die Wurzel allen Übels. Und damit wollen wir das Geld nicht verteufeln, wir brauchen es ja, sondern nur den schamlosen Umgang damit. So soll unser Wandel rechtschaffen sein, und das heißt, mit dem, was uns Gott anvertraut hat oder anvertrauen will, sollen wir und können wir durchaus zufrieden sein, auch im Materiellen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes weiß auch die Antwort darauf, warum wir daran Genüge haben. Der Wandel sei ohne Geld, Liebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er, Jesus, hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun? Hebräer 13, 5 und 6. Und wie die Antwort schon vermuten lässt, betrifft diese Aussage nicht nur die Liebe oder Freundschaft zum Geld. Wie viele Menschen in der Not rufen, Herr, steh uns bei oder Herr, steh mir bei. Und genau das meint auch diese Stelle, wenn wir Christus, dem Herrn, wirklich vertrauen. Der Herr steht uns bei, das hat er versprochen. Und so kommen wir nun zu dem letzten Punkt, der für alle, die dem Herrn Jesus Christus bis ins Kleinste vertrauen und vertrauen wollen, die frohe Botschaft beinhaltet. An dem, was uns der Herr schenkt, lasst uns genügen. Punkt 6 ist also gleichzeitig das, was uns den wahren Gewinn bringt und somit reich macht. So kam ich dann auch auf den Titel für diese Predigt: Genügsamkeit macht reich. Wenn wir uns an Christi Gnade genügen lassen, wie wir eingangs schon feststellten, so haben wir alles, was wir brauchen. Nun kann man ja sagen, von Gnade allein werde ich nicht satt und habe auch nichts anzuziehen. Was ist jedoch wichtiger? Ein voller Magen oder das Wissen, geliebt zu sein und einmal übermäßigen Reichtum in der Herrlichkeit bei Gott zu haben? Auch das hat Jo vorhin gelesen. Weiß Gott nicht am besten, was wir brauchen? Ist Christus nicht Hoffnung und Ziel in einem? Ich bin ja noch sehr jung. Ich habe Gott sei Dank noch nie hungern müssen in meinem Leben. Doch weiß ich auf der anderen Seite, was es heißt, wenn es einem zu gut geht. Das verleitet nur dazu, so manches als selbstverständlich zu nehmen und führt in die Undankbarkeit. Doch haben wir mehr als Grund genug, unserem Gott zu danken. Für das Tägliche, für das, was er uns schenkt. So kann ich nur Paulus beipflichten und betonen, dass es besser ist, ein bescheidenes Leben mit Gott zu führen, ein bescheidenes Leben mit Gott zu führen, als ein Leben in Saus und Braus ohne Gott. Deshalb ist es wichtig, einzig auf den Herrn Jesus zu trauen und mit dem, was er uns schenkt, zufrieden zu sein. Gott weiß eben doch am besten, was wir brauchen und wird für uns sorgen, so wie er es versprochen hat. Paulus sagt dazu: Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Philippa 4, Vers 13. Und um nicht immer nur den Paulus zu zitieren, damit keine Zweifel über die Klarheit des Wortes Gottes aufkommen, weil ja manches bei Paulus nicht so leicht verständlich ist, ein Wort zum Schluss von Petrus, der das Gleiche anmahnt, vor allen Dingen an die Führer der Gemeinde. 1. Petrus 5, 2 bis 7 möchte ich noch lesen. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. So brauchen wir uns keine Sorgen darüber zu machen, was wir anziehen, essen oder trinken sollen. Der Herr selbst wird uns heute und morgen und auch im nächsten Jahr wieder versorgen. Und er wird für uns sorgen, in allen Bereichen des Lebens, wenn wir ihm vertrauen und uns auf ihn einlassen. Und in diesem Wissen lasst uns zu aller Zeit dankbar sein und einzig auf ihn sehen, der schließlich auch der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Darauf kommt es an, auf die Hoffnung, den Glauben und die Liebe. Wenn wir, so wie er gesagt hat, zuallererst nach seinem Reich trachten, so wird uns alles andere zufallen. Denn Christus sorgt für uns und seine Gnade trägt uns. Alles, was wir brauchen, kommt von ihm. Und so dürfen wir zufrieden sein mit dem, was wir haben, denn das ist auf mehr als genug. Amen.